Sie hören SBS Radio.
Im Studio begrüße ich jetzt André Matthias. Hallo André.
Schönen guten Abend.
André, du bist unser derzeitiger Hospitant, ein außergewöhnlicher Hospitant in vielerlei Hinsicht. Ja. Erst einmal bist du einiges älter als der durchschnittliche Hospitant. Du bist schon, man darf dein Alter verraten, über 50 Jahre.
Ja, 54 Jahre
jetzt. 54 genau. Und ziemlich genau dein halbes Leben hast du in der ehemaligen DDR verbracht.
Genau.
Gestern hatten wir begonnen mit einer sechsteiligen Serie, Leben im Schatten der Mauer. Heute machen wir weiter mit dem zweiten Teil. Ganz kurz, gestern ging es darum, so ein kurzer Überblick.
Na, es ging darum, also wie ich die Mauer wahrgenommen habe, also wie man als DDR-Bürger im Prinzip das registriert hat. Und ich habe auch immer gesagt, dass ich im Prinzip also nie daran irgendwie, das Ding stand da und man hat da eigentlich nicht dran gezweifelt.
1961 wurde die Mauer gebaut, du bist 1963 geboren, also mit weniger kann man mal sagen, wir sind da ein bisschen großzügig zur selben Zeit. Wie hast du das dann miterlebt, der damalige Sozialismus im Kreise der Familie in deinem Elternhaus? Wie bist du aufgewachsen?
Also ich muss mal sagen, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, weil man ja auch denkt, DDR, Sozialismus, das ist Angst und Mauer und Stasi und Überwachung, aber insgesamt kann ich sagen, habe ich eine wirklich sehr behütete und sehr, sehr gute, sehr glückliche Kindheit gehabt. Also meine Eltern haben sich tatsächlich, auch mich und meine Zwillingsschwester, haben sich wirklich sehr gekümmert und haben uns umsorgt und umhegt und haben dafür gesorgt, dass wir auch eine gute Bildung kriegen, dass wir eine gute auch humanistische Bildung bekommen. Und insofern kann ich also insgesamt erstmal also da jetzt nichts groß kritisieren daran.
Okay, Leute haben ja jahrzehntelang in diesem Regime, darf man sagen, gelebt, also haben das auch überlebt und haben Wege gefunden, wie man sich das angenehm gestalten kann. Kinder, die kommen ja, das klingt jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu übertrieben, kommen auch unter den widrigsten Umständen klar damit aus und finden auch tolle Sachen. Also du hattest schon mal das Glück, dass deine Familie an und für sich eine gesunde Familie war.
Ja, und sie war auch natürlich in gewisser Weise privilegiert. Mein Vater, wenn ich mal ganz kurz erzählen kann, also er war im Justizapparat, er war Richter eine gewisse Zeit, hat dann auch im Ministerium gearbeitet und er war natürlich in gewisser Weise auch privilegiert. Wir waren keine arme Familie, hatten auch nicht jetzt übermäßig viel Geld, aber
privilegiert heißt auch, dass er ein ganz klare Befürworter war.
Absolut, ja. Absolut. Und das lässt sich aber auch so ein bisschen aus seiner Geschichte erzählen. Also er ist 31 geboren, also während der Nazi-Zeit oder kurz davor, ist dann aufgewachsen, war Hitlerjunge, ganz klar, musste da, mein Großvater war jetzt kein grüner Faschist, also Nazi-Anhänger, aber er war eben, das musste man eben machen, also als auch Pimpf oder Hitlerjunge da mitmachen. Und er hatte Glück, dass er nicht zum Volks oder beziehungsweise zum Luftwaffenhelfer eingezogen wurde. Und danach verbrach natürlich für ihn auch erstmal eine Welt zusammen, also die Welt des Nationalsozialismus. Und dann hat er auch erstmal eine Weile gebraucht, um sich davon zu distanzieren und ist dann aber der Staat hat ihm dann auch, die DDR hat ihm dann die Möglichkeit geboten, also auch eine gewisse Karriere zu machen. Er konnte studieren, konnte Juristerei studieren, war dann Notar, erst Notar, dann Richter. Also insofern hat er auch dem Staat was zu verdanken. Und insofern hat er das schon auch befürwortet und hat diese positive Grundhaltung gegenüber dem Staat auch an uns weitergegeben. Und so in diesem Sinne sind wir auch erzogen worden, ganz klar.
Und wie viel von diesem politischen Gedankengut hat er an euch Kinder weitergegeben? So ganz konkret, hast du irgendwelche Erinnerungen daran?
Das war ganz normal, dass wir also auch zum Beispiel, als wir in die Schule kamen, war ganz klar, dass wir dann auch in diese Pionierorganisation eintraten. Also das war diese Jugend, also die Kinderorganisation für die ganz Kleinen. Und da war ganz klar, dass wir da sozusagen Mitglied wurden.
Wir tragen die blaue Fahne, es ruft uns der Trommelklang. Sing fröhlich ein, du Pionier.
Pioniere, lass die jungen Herzen blühen. Seid bereit, ihr Pioniere, wir zählen an, treu und fühl. Ja, können Sie das heute noch singen?
Ich glaube nicht. Also den vom Text her kriege ich, glaube ich, nicht mehr zusammen. Aber das war eben so typisch. Wir haben da diese Pioniernachmittage mitgemacht und da wurde man dann, da gab es nicht nur politische Bildung und Ausbildung auch bei den Pionieren und später dann bei der Freien Deutschen Jugend, FDJ. Da wurde nicht nur politische Erziehung gemacht, sondern da wurde eben aber auch gebastelt oder wir haben Sport gemacht oder sind irgendwie auf Klassenfahrt gefahren. Also aber natürlich war im Hintergrund immer diese politische Ausrichtung der Sache schon. Und das war für die Leute im Prinzip tatsächlich auch so ein bisschen vorgegeben. Also, und wer sich da nicht groß dagegen gewehrt hat, also wer jetzt dann das mitgemacht hat, entweder weil er aus Überzeugung, so wie wir das gemacht haben, also ich und meine Schwester, aber oder eben aus Opportunismus, weil er gesagt hat, naja, ehe ich mich hier groß die Nase blutig schlage oder mir hier Feinde mache, da mache ich das mit. Der hatte dann auch nicht groß irgendwie Sachen zu befürchten oder kam nicht in Konflikte mit dem Staat. Es war so ein bisschen, es war so, dass man eigentlich das sagen musste in der Schule, was verlangt wurde. Und der Großteil der Leute in der Schule hat das auch abgeleistet, beziehungsweise hat dann bei diesen Organisationen, FDJ, Pioniere, hat dann auch gesagt, ja, das finden wir gut und ob sie es dann wirklich so gedacht haben, oft war es dann eben nicht so, dass sie es nicht gesagt haben. Aber in unserem Falle oder in meinem Falle speziell war es schon so, dass wir auch sehr dafür auch eingetreten sind. Und also die Erziehung, die dann irgendwann dann Früchte getragen hat, sage ich mal, und dass wir dann auch natürlich in diesen Organisationen auch aktiv waren, da gab es ja dann eben auch den Vorsitzenden dieser Pioniergruppe oder der FDJ-Vorsitzende der Schule. Ich war eine Zeit lang dann FDJ-Vorsitzender der Schule und habe dann natürlich versucht, auch andere Leute in diesem Sinne dann zu begeistern.
Gab es eine Zeit oder kannst du dich an eine Zeit erinnern, an einen Moment, an dem du gezweifelt hast an dem ganzen Regime? Als Kind oder als Jugendlicher?
Naja, also ja, das kam natürlich im Laufe der Zeit. Also wir können ja mal so einen kleinen Ausschnitt einspielen, nachdem man sozusagen dann 14 wurde, das war also was jetzt zur Kommunion für die christlich geprägten Jugendlichen war, das wurde in der DDR als Jugendweihe gefeiert. Und da können wir uns mal kurz einen Ausschnitt anhören aus der aktuellen Kamera, das war sozusagen die Tagesschau der DDR.
Der Tag der Jugendweihe, gut vorbereitet durch Elternhaus und Schule, und nicht zuletzt durch die Erlebnisse in den Jugendstunden. Bevor sie sich so festlich versammelten, hatten sie mit Arbeitskollektiven gesprochen, mit Genossenschaftsbauern, ihre Heimat besser kennengelernt, die Hauptstadt besucht. So können sie das Gewicht ihrer Worte genauer ermessen, wenn sie das Gelöbnis sprechen.
Also das war so sozusagen ein Bekenntnis zur DDR. Man gelobte da, man machte ein Gelöbnis auf seine Zukunft in der DDR, dass man das unterstützen wollte. Und zu dieser Zeit war das auch noch relativ ungebrochen. Aber je älter man wurde, sah man natürlich auch die Realität in der DDR, dass es eben nicht so war, wie der Anspruch oft war. Also dass der Sozialismus die glorreiche Zukunft ist, sondern man sah, dass es eben Schwierigkeiten gab, Sachen zu bekommen. Man sah, dass es Leute gab, die sich da wohl gegen auflehnten und die dann auch Repressalien zu befürchten hatten. Man konnte dann auch mehr und mehr das Westfernsehen verfolgen und bekam ein anderes Bild der DDR und von anderen Leuten wieder gespiegelt. Und natürlich bekam man dann Zweifel. Und der große, große Knackpunkt für mich war dann ganz klar, als dann Michail Gorbatschow in der Sowjetunion, was wurde uns ja immer der große Bruder, die große Zukunft hingestellt. Und dann kam Michail Gorbatschow in der Sowjetunion als Generalsekretär an die Macht und stülpte das ganze System um und machte Öffnung. Und
In welchem Jahr sind wir jetzt?
Na, das ist so 87. Ab 86, 87 kam dann Gorbatschow an die Macht. Und da begann dann für uns auch das Nachdenken, dass wir gesagt haben, ja, das könnte eine Möglichkeit sein, vielleicht kann man den Sozialismus anders gestalten als so von den alten Männern, wie er in der DDR im Prinzip gestaltet wurde. Vielleicht kann man tatsächlich einen Sozialismus gestalten, der offener ist, der freier ist, der lebendiger ist als das, was wir vorgefunden haben.
Kommt eigentlich relativ spät, also du sagst, das war 1987, du bist 63 geboren, warst ungefähr 24 Jahre alt. Also davor gab es nie irgendwelche Zweifel oder auch Auflehnung?
Natürlich, also wir haben, also wie das auch in ganz normal in der Pubertät ist, aber das war sozusagen für uns auch der so ein bisschen die Initialzündung. Aber vorher gab es natürlich auch Zweifel, ganz klar, weil man mit der Situation, wie sie dann halt war, auch tatsächlich umgehen musste. Man musste halt auch zur Armee, das war jetzt auch keine große Begeisterung dafür. Aber ich habe mich ein bisschen mehr verpflichtet als normalerweise. Das war aber auch, also ich normalerweise musste man 1,5 Jahre zur Armee. Ich bin dann 3 Jahre lang zur Armee gegangen und habe da ein bisschen Glück gehabt, dass ich da jetzt nicht so einen regulären Armeedienst machen musste. Ich habe dann im Kulturhaus Filme vorgeführt. Aber natürlich überall gab es immer wieder auch, der Sozialismus stieß an seine Grenzen. Überall war Mangel und auch Misswirtschaft. Und das zeigte sich und da zweifelte man natürlich ganz klar an der Situation. Aber Gorbatschow war eben dann sozusagen die Initialzündung letztlich zu sagen, da muss jetzt was passieren. Insbesondere seine Worte, als er damals in Berlin war, zum 7. Oktober 1989.
Я думаю, опасности только подстерегают тех, кто не реагирует на жизнь.
Ich glaube, Gefahren warten nur auf jene, die nicht auf das Leben reagieren.
А тот, кто воспринимает импульсы
und жизни, der die vom Leben ausgehenden Impulse, von der Gesellschaft ausgehenden Impulse aufgreift und dementsprechend seine Politik gestaltet, der dürfte keine Angst vor Schwierigkeiten haben. Das ist eine normale Erscheinung.
Das war also Aufbruchstimmung damals und als Jugendlicher erlebt man das dann noch vielleicht noch heftiger, oder?
Genau. Wie war das für dich? Und es war vor allen Dingen der absolute Trennpunkt zu meinem Vater. Also da spätestens da hatten wir dann wirklich sehr, sehr heftige Konflikte. Also da, das ging dann über Brüllen und Schreien und Türen knallen. Das war dann schon sehr, sehr dramatisch teilweise. Er hatte da komplett andere Ansichten und sah eben in Gorbatschow eher den Verräter, der den Sozialismus verrät, und ich sah in ihm einen Hoffnungsträger, und da prallten die beiden Auffassungen sehr hart aufeinander.
Und da gab es dann keine unmöglichen Momente, wie zum Beispiel, also wenn man hat ja Kritiker schärfstens beobachtet in der damaligen DDR, die wurden dann ja auch quasi verfolgt in dem Sinne oder festgenommen. Es gab auch Fälle in Familien, dass Familienmitglieder sich gegenseitig verraten haben. War da nie eine Angst oder eine Befürchtung, dass
das
in deiner Familie passiert?
Also das hätte mein Vater ganz bestimmt nicht gemacht. Also da lege ich hundertprozentig die Hand dafür ins Feuer. Er hat mich gewarnt, dass wenn ich auf diesem Weg weitergehe, dann würde ich irgendwann im Knast landen. Aber ich glaube nicht, dass er das angeregt hätte oder mich irgendwie angezeigt hätte oder so. Dazu war er doch zu sehr mein Vater und hat auch zu mir gehalten. Und nach der Wende haben wir uns letztlich auch darüber auch verständigt, dass auch und genau über den Hintergrund, den ich ja vorhin auch erläutert habe, der auch sein persönlicher, privater Hintergrund war, seine historische, also seine Vergangenheit, dass das auch ganz klar ist, wie er sich dann entwickelt hat, das daraus resultierte, ja.
Nun, wir kommen der Wende immer näher, aber es sind doch noch einige Jahre bis dahin und wir möchten noch mehr von dir erfahren. Morgen geht es weiter mit dem dritten Teil der Serie Leben im Schatten der Mauer. Und zwar geht es um die Schulausbildung, wie sich die DDR in der Schule zeigte, unter anderem. André Matthias, besten Dank.
Vielen Dank.
Lust auf mehr? Abonnieren Sie unsere Podcasts bei iTunes.